Liebe Gemeinde, ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Begebenheit, die uns im Lukas-Evangelium berichtet wird, im 7. Kapitel. Da heißt es ab Vers 36, es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und Jesus ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Alabastergefäß mit Salböl, trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu netzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen, küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Da aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn mehr lieben? Simon antwortete und sprach, ich denke der, dem er mehr geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Dieser aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Dieser aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden. Kein Wort. Die ganze Zeit über sagt diese Frau kein Wort. Sie sitzt Jesus zu Füßen, sie berührt ihn, sie salbt ihn, aber sie sagt nichts. Sie fragt nicht. Sie bittet nichts. Sie entschuldigt sich nicht bei all diesen bösen Blicken, die auf ihr lasten. Sie ist einfach nur da. Einfach nur bei Jesus. Was will sie? Warum kommt sie und was erhofft sie sich? Wer ist sie? Nach Lukas ist sie so eine Stadtbekannte, so eine, über die man redet. Eine Sünderin. Der erste Gedanke, vielleicht auch der zutreffende, ist, dass sie aus dem sogenannten Rotlichtmilieu entstammt. Kann sein, muss aber nicht. Aus vielen Gründen kann sie eine Sünderin genannt werden. Aber sie sagt nichts. Kein Wort. Hat es ihr die Sprache verschlagen? Ich finde, es ist diese Wortlosigkeit, die diese Geschichte noch anrührender macht. Die Bibel lässt offen, warum sie kommt. Vielleicht ist es eine Sehnsucht, vielleicht ein Schmerz, den man nicht einfach so mit drei Worten ausdrücken kann. Vielleicht kennen wir das. Stationen in unserem Leben, in denen jedes Bitten, jedes Reden mit Gott und auch mit Jesus verstummt. Wortreich quellen ja manchmal unsere Beten und Gebete aus uns heraus. Morgen habe ich eine Prüfung. Bitte, Herr, lass mich bestehen. Oder mein Kind ist verreist. Bitte, bitte, bewahre und behüte du es. Oder lass mich eine richtige Entscheidung treffen. Oder lass mich bitte nicht an Corona erkranken. Und manchmal gehen einem die Worte auch aus. Manchmal ist das so viel und so vielschichtig, dass gar nicht klar ist, wo man anfangen soll und wo man aufhören soll. Manchmal gibt es Gefühle, die sind so stark und so mächtig, dass sie gar nicht mehr in Worte hineinpassen. Scham, Trauer, Liebe. Etwa bei schwerer Krankheit. Am Anfang betet man noch, mach mich doch bitte gesund. Und ein Appell an die Allmacht und die Gerechtigkeit Gottes. Wenn du willst, du hast doch die Macht dazu, mich gesund zu machen. Und man fängt an, mit Gott wortreich zu verhandeln, zu diskutieren. Also morgen gehe ich dann zum Arzt. Und dann lass ein Wunder geschehen, bitte, dass ich geheilt da nach Hause komme. Und wenn das so ist, werde ich fortan täglich in der Bibel lesen, täglich beten und jeden Sonntag in die Gemeinde gehen und mich engagieren. Oder ich mache jetzt die Augen zu und du, Gott, drehst die Zeit zurück. Wir fangen nochmal von vorne an. Vor diesem Unglück. Und ich weiß nichts davon. Aber so ist es nicht. Und wenn es nicht so ist, dann werden die Nächte lang. Und dann liegt man wach. Und die Tage werden einsam. Und die Angst wächst. Und die Worte gehen aus. Warum soll ich noch bitten? Was soll ich noch sagen? Lothar Zinetti schreibt in einem Gesangbuchlied: Ich stehe vor dir mit leeren Händen, Herr. Fremd wie dein Name sind mir deine Wege. Eine Frau sitzt Jesu zu Füßen und weint. Hier bin ich. Manchmal reichen Worte nicht aus. Vielleicht hat die Frau aus dieser Bibel auch ein ganz total verkorkstes Leben. Wenn dem so wäre, dass sie so eine stadtbekannte Prostituierte ist, worum soll sie denn dann bitten? Dass der Prinz auf einem weißen Pferd dahergeritten kommt und alles von jetzt auf gleich anders wird? Welche Vorgeschichte braucht es, um seinen Körper zu verkaufen? Welche Kräfte braucht es, um so aus einem sozialen Umfeld herausgerissen zu werden? Wir kennen es in anderen Zusammenhängen vielleicht und fragen uns und wissen auch, dass viele Kinder in ganz schwierigen Verhältnissen aufwachsen, wo die Eltern nicht in der Lage sind, ihren Kindern Liebe und Geborgenheit und Sicherheit zu vermitteln. Worum sollen die bitten? Dass morgen alles anders ist? Die, die wir in Corona eingebunden sind, dass wir diese Gottesdienste jetzt, wie wir sie feiern, feiern können. Aber dass Corona das Leben in unserem Land prägt und bestimmt. Worum sollen wir bitten? Manchmal reichen Worte nicht aus. Worum soll einer bitten, dessen Lebenstraum zerplatzt ist? Was soll einer sagen, dem gerade ein lieber Mensch gestorben ist? Leere Hände, leere Gedanken, leerer Mund. Kein Wort. Die ganze Zeit über sagt sie kein Wort. Vorsichtig nähert sie sich Jesus. ganz von unten, von den Füßen her. Sie berührt ihn, ohne Worte. Und er lässt sich von ihr berühren. Er ist berührt. Er ist angerührt. Er lässt die Nähe zu. Eine Geste ohne Worte, die auch beim Lesen anrührt. Er ist angegriffen. Der Pharisäer, der ist nämlich nicht berührt. Und der geht zum Gegenangriff über. Wenn denn Jesus ein Prophet wäre, dann wüsste er doch, was da geschieht. Was das für eine ist. Kein Wort, keine Erklärung. Sie verfällt einfach bei Jesus, sucht seine Nähe. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehen, dir nahe zu sein. Heißt es wiederum in einem Lied. Ohne Worte sucht diese Frau die Nähe Jesu. Selbst der Apostel Paulus kennt ja solche Erfahrungen und Erlebnisse, wenn er an die Gemeinde in Rom schreibt: Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Ich stehe vor dir, Herr, nimm mein Seufzen. Lass dich berühren von mir. Manchmal tut es gut, etwas zu berühren. Wenn es schon nicht die Füße Jesu sind, dann vielleicht ein Kreuz. Oder ein Bild oder eine Kerze oder eine Figur. Es kann hilfreich sein, im wahrsten Sinne des Wortes zu begreifen, dass Gott uns nahe sein will. Dass er sich von uns Menschen anrühren lässt. Manchmal tut es gut, sich an bekannten Bibelworten festzuhalten. Im Römerbrief kommt ja einige Verse nach dem, was ich gerade zitiert habe, folgendes: Diese liebgewonnenen, wertvollen, kostbaren Worte, die anrühren, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Worte der Bibel, an denen sich schon viele festgehalten, manchmal auch festgeklammert haben. Am Ende dieser Geschichte gibt es dann wirklich Worte. Worte von Jesus. Die Frau hört Jesus sagen: Dir sind deine Sünden vergeben. Mag sein, dass sie vielleicht etwas anderes erwartet hat. Es klingt fast wie ein Störfaktor in dieser Geschichte. Gott erlässt großmütig die aufgetürmten Schulden, die Menschen durch ihre moralischen Verfehlungen angesammelt haben. Sündenvergebung als Abrechnung moralischer Schulden? Nein, Sünde ist noch viel mehr. Sünde ist die Macht, die Gottes gutem Schöpferwillen entgegenläuft, zuwiderläuft. Sünde ist alles, was Leben behindert, zerstört, kaputt macht, krank macht. Sünde und Tod, sie sind Gegenteil von Gottes gutem Schöpfergeist und seinem unbedingten Willen zum Leben. Es sind nicht nur böse Taten, die wir verüben, sondern Lebensumstände, die uns zu dem gemacht haben, wer wir sind. Für vieles tragen wir selber die Verantwortung. Sündenvergebung bedeutet diese Zusage Gottes, dass sein Wille der Wille zum Leben ist, der uns neue Kraft gibt, der uns durchatmen lässt, der uns aufrichtet. Und wenn seinen Menschen schon das Wasser bis zum Halse steht und der Boden unter den Füßen wegschwimmt, in der Bedrohung bedeutet Sündenvergebung dieser Zuspruch, Teilhabe am Lebenswillen und an der Schöpferkraft Gottes. Als Christen hoffen wir doch, dass nicht Corona das letzte Wort hat. Als Christen hoffen wir, dass das Leben siegt. Aber es wird nicht schlagartig alles anders sein. Das haben viele schon erfahren und erlebt. Auch die, die in der Verzweiflung an Gott appelliert haben. Die Türe zu Gott, sie ist offen. Wir dürfen die Nähe Gottes suchen, auch ohne Worte. Wir dürfen die Nähe Gottes suchen, auch mit klitzekleinem Glauben. Wir dürfen die Nähe Gottes suchen, auch mit leeren Händen, mit leeren Gedanken und leerem Mund. Vielleicht haben Sie das schon mal gespürt, wie man gestärkt aus dieser Suche nach der Nähe Gottes hervorkommt. Kein Wort. Sie sagt kein Wort. Und Jesus lässt sich anrühren durch die Hände dieser Frau. Er wird berührt durch ihr Schicksal. Was für ein wunderschönes, was für ein heilsames Bild des lebendigen Gottes. Ich darf einfach da sein vor Gott. Vielleicht kennt der ein oder andere diese Worte von Søren Kierkegaard. Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still. Ich meinte, erst beten sei reden. Ich lernte aber, dass Beten nicht bloß Schweigen ist, sondern Hören. Amen.